Forschungsimpuls, der Wissenschaftspodcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forschungsimpuls und heute mit einem wahren Potpourri an Themen. Es wird sich alles drehen um das Thema Verwaltungsdigitalisierung, ein Stück weit also der wissenschaftlichen Wurzeln dieses Podcasts, wobei wir uns natürlich in dem Format in den Monaten, die wir jetzt hier unterwegs sind, schon wirklich auch weiterentwickelt haben, was mich sehr freut. Insofern zu Beginn dieser Episode erstmal ein Dankeschön für das Feedback, was mich erreicht. Das macht wirklich dadurch auch Spaß, kann man wirklich sagen. Gut, jetzt ist ganz viel passiert seit der letzten Episode und es ist einfach notwendig, dass wir mal einmal wieder rausgehen aus der reinen Studien- oder Forschungspodcast-Welt, so ein bisschen rüber in den Transfer. Und der Transfer, der macht sich sozusagen gerade von alleine, denn wir haben ein sehr tüchtiges Bundesdigitalministerium, wir haben eine sehr aktive EU-Kommission und wir haben eine sehr aktive Bundesdruckerei. Und alle drei schalten und walten da draußen im Thema Staatsmodernisierung und Verwaltungsmodernisierung so vor sich hin. Da wollen wir ein bisschen drauf schauen und was ganz Tolles, ich muss das heute überhaupt nicht komplett alleine machen, aber es ist auch keine Interviewfolge, sondern wir haben was ganz Besonderes, nämlich in zwei Kursen der Verwaltungsinformatik haben wir uns mit der Modernisierungsagenda unseres Bundesdigitalministers auseinandergesetzt und dabei haben wir die Texte analysiert und haben versucht, die Fakten rauszuarbeiten und auch die ganzen Tech-Begriffe nochmal zu unterfüttern mit dem, was sie denn aus der Informatik heraus oder vielleicht auch der Wirtschaftsinformatik und was mir ganz sehr am Herzen liegt, hier auch für diese Folge aus der Sozioinformatik, also dem Zusammenhang mit dem Wirken von Technologie in der Gesellschaft. Das versucht auseinander zu dröseln und eine Gruppe hat für diese Forschungsimpuls-Podcast-Folge einen kleinen Embedded-Podcast vorbereitet und den hören wir zum Schluss als Summary nochmal der kompletten Modernisierungsagenda, denn da ist einfach nochmal alles drin aus verschiedenen Perspektiven. Steigen wir ein mit dem Thema, was so ein bisschen übergeordnet vielleicht hier erstmal ein bisschen die Gewichtung und auch die Dynamik in dem Thema zeigt. Und das ist der EU-Omnibus. Ja, was ist ein Omnibus? Das kennt man wahrscheinlich überhaupt nicht, wenn man damit nichts zu tun hat. Das sind im Prinzip gebündelte Gesetzgebungsverfahren oder gebündelte Novellen innerhalb der EU-Kommission, wo in den verschiedenen Gremien versucht wird, Erneuerungen und Diskussionen schon mal zu bündeln. Das heißt, in so einen Omnibus hinein können die Mitgliedstaaten und können die Stakeholder entsprechende Vorschläge hineinbringen und die werden dann gebündelt verhandelt. Ich will das hier gerade nur am Rande einmal beleuchten. Das Spannende, was da allerdings jetzt passiert für unser Thema hier auch und allgemein zur Digitalisierung in Europa, ist, dass man jetzt versucht, zum einen den EU AI Act, was bei uns also die KI-Verordnung sein wird, aber auch andere Themen zum Thema Interoperabilität, Digitalisierung in Europa einmal zu bündeln. Da müssen wir einfach so ein bisschen ein Auge drauf haben, denn wie ich da immer zu sagen pflege, die Digitalisierung in Deutschland entscheidet sich halt eben nicht in Gütersloh, sondern in Brüssel. Also das heißt, hier haben wir einfach EU-Gesetzgebung, wo wir drauf schauen müssen, wo man sich übrigens auch einbringen kann. In dem Zusammenhang kleiner Disclaimer oder auch eine tolle Nachricht in eigener Sache. Ich wurde als Experte für die EU-Kommission und dort genauer gesagt für das AI-Office der EU-Kommission berufen. Es wird dort zu der weiteren Ausarbeitung der Handlungsempfehlungen des EU-AI-Actes verschiedene Arbeitsgruppen geben. Konkret geht es um das Thema Transparenz, also wie schaffen wir Transparenz, wenn KI-Systeme Verwendung finden. Und bisher haben wir im EU-AI-Act dazu verschiedene Absätze, die sagen, ja, Transparenz brauchen wir. Worum es jetzt geht, ist, sich zu überlegen, wie soll diese Transparenz konkret aussehen. Ich habe auch ein schönes Beispiel dazu aus der heutigen Presse. Im Handelsblatt wurde weithin über eine Neobank berichtet, also eine moderne, neue Digitalbank, ne, die keine Filialen hat etc. Und die haben ihren Kundenservice anscheinend in großen Teilen in KI-Chatbots und es gibt etliche Verbraucherschutzbeschwerden, dass man also nicht erkennt, ob man hier mit einem Chatbot oder mit einem Menschen gerade operiert. Und das ist genau das Thema. Wir hätten im Grunde genommen jetzt schon eine Kennzeichnungspflicht dafür, aber die ist halt noch maximal unkonkret und ich sage das jetzt natürlich alles als Nicht-Jurist, sondern eben als ITler. Wie sieht diese Kennzeichnung denn jetzt aus? Ja, sollte so ein Chatbot sagen, hallo, du sprichst übrigens mit mir als Chatbot der XY-Bank und mich gibt's auch gar nicht? Oder sollte man das irgendwie vielleicht sogar noch mit der Art Opt-in nochmal abhaken, dass man das wirklich als Verbraucherin, als Verbraucher weiß. Ja. Was jetzt sogar noch ein besonderer Fall ist, bei dieser Bank hat man also einen Avatar erstellt, der lebensecht aussieht, also ein KI-generiertes Bild. So, man hat also wirklich den Eindruck, man spricht, man chattet mit einer Person. Das ist aber faktisch dann nicht der Fall. Also das ist so ein bisschen das, was man klären muss in den konkreten Handlungsanweisungen und ich freue mich wirklich sehr, dass ich es geschafft habe, hier in diese Expertenrunde reinzukommen. Das ist aus wissenschaftlicher Sicht ist das einfach eine total große Sache, wenn man das schafft. Deshalb, da freue ich mich und werde davon auch immer wieder mal berichten. Ja, zweite Sache, die auch in diese Richtung reingeht, wo wir gerade hier in diesem Thema eben rechtliche Änderungen etc. sind. Ich durfte auch kurz im WDR 2 Mittagsmagazin ein Interview geben zu dem ja sehr sperrige Begriff dieses NOTS, Once Only Technical System, ist eine Idee, dass man sagt, wir haben bei uns hier grundsätzlich jetzt auch die Möglichkeit, Datenautobahnen zu erstellen für unsere Verwaltung, also Bund, Länder und Kommunen. Und das wurde jetzt also tatsächlich final beschlossen. Auf den Weg gebracht war das Ganze schon. Aber dass man jetzt wirklich gesagt hat, es wird jetzt umgesetzt und entsprechend mit den freizugebenden Geldern hinterlegt und es wird jetzt also kommen. Ja, das ist jetzt also vom Bundestag beschlossen worden in den letzten Wochen. Ja, und damit sind wir jetzt schon richtig tief drin in diesem Deep Dive zu der eigentlichen Thematik des heutigen Beitrags, nämlich der Modernisierungsagenda. Und da steige ich jetzt nochmal ganz oben ein. Sie ist überall im Netz verfügbar. Einfach mal die Suchmaschine des Vertrauens anschmeißen, beziehungsweise in die Shownotes gucken. Sie heißt nämlich schon so verräterisch Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung. Klammer auf, Bund, Klammer zu. Da sind zwei spannende Sachen drin. Zum einen sagen wir im Augenblick immer, ChatGPT liebt Gedankenstriche und direkt hinter dem Wort Modernisierungsagenda kommt so ein unnötiger Gedankenstrich. Modernisierungsagenda, Gedankenstrich für Staat und Verwaltung. Man weiß nicht, wer da am Werk war, aber okay. So, und jetzt steht dahinter Klammer auf, Bund. Und das ist ganz wichtig, da kurz anzuhalten. Warum steht da Klammer auf, Bund? Genau das ist der Zuständigkeitsbereich unseres jetzigen Bundesdigitalisierungsministeriums beziehungsweise Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung. Es bezieht sich eben nur auf die Bundesbehörden. Und das ist doch gleich dann das Laster, was unser Digitalminister hier leider hat. Er muss jetzt schaffen, diese Ideensammlung auch runterzubrechen im föderalen System. Das heißt, er muss die 16 Bundesländer mit an seine Seite bekommen. Teilweise dort auch die Digitalministerien, wo es das schon gibt. Aber er muss letztlich auch die Kommunen mit abholen, denn sonst erzeugt das Frust oder Verwirrung und natürlich auch uns Bürgerinnen und Bürger. Ja, und wir gehen jetzt nicht die komplette Agenda durch. Meine Studierenden fassen das nachher tatsächlich brillant zusammen. Das kann man sich dann gebündelt anhören. Aber ich möchte so ein paar Highlights noch einmal hier herausgreifen und das, wie gesagt, so ein bisschen in diese Sozioinformatik-Brille mal hineinpacken. Ja, dass man das einmal so ein bisschen versteht, was das für eine Gewichtung hat. Es fängt nämlich an mit etwas ganz Entscheidendem, nämlich dem Verwaltungsverfahrensgesetz. Oder was heißt, es fängt damit an? Ich fange damit an. Und zwar haben wir ein Gesetz, was im Grunde genommen automatisierte Entscheidungen in der Verwaltung dahingehend erschwert, dass unter dem Fall, dass ich einen Entscheidungsspielraum habe, also bewillige ich zum Beispiel etwas oder bewillige ich das nicht als Sachbearbeiter, Sachbearbeiterin in irgendeiner Behörde, dann sagt dieses Verwaltungsverfahrensgesetz, also Paragraph 35a übrigens, automatisieren können wir das nicht, wenn wir hier Ermessensspielräume haben. Und das ist also höchst interessant, denn das kommt immer mal wieder zum Vorschein, wenn man das eben intensiv diskutiert und debattiert, ja, wie ich das eben halt auch ständig in irgendwelchen Workshops, Veranstaltungen oder so dann erlebe. So als absoluter Showstopper, so nach dem Motto KI können wir nicht machen. KI hat immer auch etwas mit Automatisierung zu tun. Automatisierung geht nicht, siehe 35a. Ja, und hier wurde das jetzt tatsächlich mal verstanden, warum man das anfassen muss. Also wir brauchen eine kleine Gesetzesreform. Und jetzt zitiere ich mal aus der Modernisierungsagenda. Da steht nämlich unter 8.3 wunderbar drin, Rechtsgrundlagen für den umfassenden Einsatz für digitale Transformation, Automatisierung und KI fortentwickeln oder neu schaffen, Klammer auf, unter anderem überarbeiten. Bearbeitung, Paragraph 35a Verwaltungsverfahrensgesetz, Klammer zu. Ja. Also das ist tatsächlich ein Ding. Man kann sich hier die ganze Zeit fröhlich überlegen, was man alles automatisieren möchte. Ich sag mal, das geht auch natürlich so ein bisschen immer bei mir als Seitenhieb in die Ecke GovTech. Ja, das hat immer was mit dem Thema auch, wie ist unser Rechtsrahmen aktuell zu tun. So Gesetze kann man ändern, klar. Deshalb fasst unser Bundesdigitalminister das auch an. Das ist, denke ich, eine gute Sache, hier sich zu überlegen, wie kann man das novellieren, aber das brauchen wir als Grundlage. So, das soll jetzt genug sein zum Thema rechtliche Einordnung, die ich ja auch nur als Empfänger, als Rezipient ja, lesen kann. Ich kann das weder einordnen noch beurteilen, sondern ich gucke jetzt auf die technischen Sachen und damit sind wir in dem nächsten Teil dieser Episode, nämlich die technischen Konzepte, die in der Modernisierungsagenda auftauchen. Und ich möchte jetzt einmal kurz durchgehen. Da sind nämlich ein paar Highlights drin, die muss man verstehen, was die technisch bedeuten. Wir versuchen das mal so ein bisschen schlaglichtartig hineinzugehen und damit ein bisschen Tiefe dafür zu setzen, wie die Staats- und Verwaltungsmodernisierung aussehen kann. Das Gute dabei ist jetzt, in dieser Modernisierungsagenda werden wirklich konkrete Technologien genannt. Wir sind weg oder darüber hinaus, dass man einfach nur darüber redet, man sollte sich digitalisieren, sondern es kommen jetzt ganz konkrete Dinge. Steigen wir mal ein. Erster Begriff, der hier drin sehr oft tatsächlich vorkommt, ist Law as Code. Law as Code, also Gesetze als Code. Ja, was heißt das jetzt? Müssen jetzt alle Juristinnen und Juristen plötzlich C++ können? Ja, im Grunde genommen heißt das das natürlich, ne, klar. Nein, das bedeutet, dass wir Gesetze nicht nur darauf prüfen, ob sie digital abbildbar sind, das haben wir schon als den Digitalcheck und das ja in einer gewissen Form Vetorecht des Digitalministers jetzt neu, sondern das geht jetzt viel weiter. Wir müssen Gesetze in ihrer Entstehung so denken, also sprachlich so denken, dass sie auch maschinenlesbar sein können. Das kennt jeder, ne? Es gibt so wunderbare juristische Formulierungen, ne? Ganz teilweise nicht und dann doppelt verneint nicht, was weiß ich was, solche Satzkonstrukte. Das ist natürlich die Kunstform, auch die Wissenschaftlichkeit in der Juristerei, dass man solche Aussagen generiert, die zum einen kompromissfähig sind, zum Beispiel im Gesetzgebungsverfahren, auf der anderen Seite auch eine gewisse Eindeutigkeit haben, aber oft eben nur verstanden werden können mit einer juristischen Ausbildung und einem langjährigen Studium, weil diese Sprache natürlich besonders ist. Das ist auch übrigens in jeder Wissenschaftsdisziplin so. Gut, jetzt möchte man hier aber mehrere Dinge gleichzeitig schaffen. Zum einen müsste man Gesetze eindeutig formulieren, so dass sie mal grundsätzlich in, ja, ich sag mal, in boolsche Operatoren, ja, in Wenn-Dann-Verknüpfungen, wie man es aus der Programmierung auch kennt zum Beispiel, irgendwie abbildbar sind. Oder sogar eine Stufe weiter, dass man sich überlegt, kann ich daraus auch ein Prozessdiagramm machen? So beispielsweise BPMN nutzen viele, nicht wahr? Um Prozesse zu modellieren. Das wäre jetzt die Business Process Management Notation. Es gibt auch ein paar andere, aber die ist sehr, sehr gängig. Ja, man müsste jetzt also schaffen, dass man Gesetzestexte so stringent formuliert, dass ich sie tatsächlich modellieren kann. Zum Beispiel so einen Gesetzestext über eine, nehmen wir nochmal irgendeine Beihilfe oder auch ein aktuelles Thema, wo wir vielleicht nochmal später drauf kommen, das Bewilligen von Asyl. Und das müsste jetzt also so sauber formuliert sein, dass ich es als Maschine verstehen kann. Heißt natürlich maschinenlesbare Logiken. Und dafür gibt es auch eine Technologie oder einen konkreten Ansatz und der nennt sich Rule Mapping, beziehungsweise Rule Mapping heißt auch entsprechend, dass von der Sprint, also der Bundesagentur für Sprunginnovation geförderte Projekt oder Startup GovTech, das ist ein Unternehmen, was sich zum Ziel gesetzt hat, KI-basierte und regelbasierte Systeme zusammenzubringen, um genau dieses Law as Code zu implementieren. So, was wir jetzt hier also drin haben in der Modernisierungsagenda, ist dann Folgendes unterm Strich bei Law as Code. Man möchte stärken, dass die Sprint Rule Mapping und damit Law as Code als Prinzip unterstützt. Man möchte stärken, dass Gesetze maschinenlesbar sind und nicht nur menschenlesbar und bloß nicht nur noch von Juristinnen und Juristen lesbar. Ein starkes Paket oder eine starke Idee und tatsächlich ist da schon jede Menge passiert. Wer möchte, kann mal in dem Thema Rule Mapping und Law as Code noch tiefer einsteigen. Da gibt es tatsächlich schon etliches zu. Zweites Thema, das Once-Only-Prinzip. Meine Studierenden kennen das, das steht in jeder E-Government-Vorlesung quasi auf den ersten drei Folien irgendwo drauf. Das Prinzip ist relativ einfach. Wir kennen alle das Phänomen, dass wir Daten bei Behördenwebseiten, bei Formularen immer wieder eingeben und das macht natürlich aus, es ist 2025, Sicht gar keinen Sinn. Ja, das muss irgendwie anders. Wie muss das anders? Es müssten die verschiedenen Register, also die Datenbanken der unterschiedlichen Behörden, miteinander kombiniert werden. Jetzt sind wir wieder beim Notes, wo ich vorhin schon mal kurz drüber sprach, denn das geht halt nicht so einfach. Wir können nicht einfach sagen, Mensch, wir machen mal einen lustigen Microservice oder eine Schnittstelle, eine API auf oder jetzt ganz neuen MCP oder sowas. Nein, wir brauchen erstmal überhaupt ein Commitment, dass wir Behörden über über die verschiedenen föderalen Ebenen hinweg Daten austauschen. Und das wäre jetzt durch das Notes erstmal gegeben, dass das kommen soll. Und das Ziel oder das Paradigma da drüber wäre eben once only, dass man dann auch schafft, diese bürgerinnenzentrierte Idee, ich gebe meine Daten bitte nicht mehrfach ein, dass man das umsetzen kann. In Teilen kann man das ja schon erleben, wenn man sich zum Beispiel mit der Bund-ID an einer Stelle einloggt, dann sind diese Daten ja da, das ist gut, aber das klappt natürlich bei weitem nicht überall. Also ich glaube, so viermal die Woche oder so fülle ich irgendwo ein Formular aus, wo man wirklich wieder ganz von vorne anfängt. Also das kennen alle, das ist schon mal gut, sich das wieder hier als Prinzip hinzuschreiben, das kann man nicht oft genug hinschreiben, da kommt es jetzt aber wirklich auf die Implementierung an. Ja, dann gibt es natürlich das ganze große Thema agentische künstliche Intelligenz. Das finde ich sehr gut, dass wir das hier als Begriff auch drin haben in der Modernisierungsagenda. Was verbirgt sich dahinter? Grundsätzlich über KI haben wir hier schon ganz viel gesprochen in dem Podcast, auch übrigens mit wirklich renommierten Vertretern und Vertreterinnen aus der Staatsmodernisierung mittels KI. Das Thema Agenten war auch schon Thema, auch hier beispielsweise mit der Fraunhofer-Episode. Jetzt allerdings in der Modernisierungsagenda geht es wirklich um das konkrete Implementieren von Automatisierung. Und das können KI-Agenten schaffen. Dafür mal so ein bisschen der Blick aus der IT-Welt dazu oder quasi Vorlesungscharakter. Was ist da jetzt das Besondere, wenn ich agentische KI-Systeme heutzutage habe? Es geht darum, dass unsere KI-Systeme in der Lage sind, sich selber die Werkzeuge auszusuchen, die sie brauchen. Dafür gibt's ganz spezielle Verfahren jetzt neu. Ich hatte gerade schon einmal das Thema mit den MCPs genannt. Das sind die Model Context Protocols. Das ist also ein neues Protokoll, was man erfunden hat, um agentische KI zu bauen. Ich nehme immer das Bild in meinen Präsentationen von so einem Roboter und der hat auch einen Arm vorne dran, aber die Werkzeuge, die da dran sind, die wählt der Roboter eben autonom aus. Er kann pro Aufgabe entscheiden, welches Werkzeug brauche ich. Und das gibt dem KI-System eine gewisse Autonomie. Also stellen wir uns mal vor, wir hätten irgendwie so eine Art Rechercheaufgabe und die KI entscheidet selber, ach, dafür muss ich jetzt in eine Wissenschaftsdatenbank reingehen oder hier suche ich in Google Books oder für was anderes gehe ich in sowas wie die Viso-Datenbank, wo eher so wirtschaftliche News aus Tagespresse drin sind. So, wenn das jetzt alles solche MCPs wären, dann könnte also so ein KI-System hier schon mal entscheiden, in welches dieser Datenbanken gucke ich überhaupt rein. So, wenn man jetzt technisch ein bisschen tiefer drin ist, dann merkt man schon, okay, dafür brauche ich natürlich noch jede Menge dahinter. Also jedes dieser Werkzeuge muss zum Beispiel den Zugriff auf diese Datenbank irgendwie regeln. Dafür muss ich natürlich das Thema Authentifizierung irgendwie regeln. Dafür muss ich auch irgendwie sowas wie Session Handling, also wer ist gerade hier eingeloggt und darf wie lange mit irgendwas arbeiten. Das muss ich natürlich alles regeln. Und deshalb dieser Begriff agentische KI, das klingt immer so aus so eine Home-Use-Perspektive, sehr, sehr gemütlich, dass ich da ein bisschen was zusammenklicke mit Drag-and-Drop. Das ist natürlich viel mehr in der Tiefe, im staatlichen Alltag natürlich sowieso noch mehr. So, wo kann das jetzt nachher hinführen? Das ist natürlich einmal die Prozessunterstützung nach innen in der Verwaltung. Damit kann ich also durchaus eine echte Automatisierung als Methode oder auch als Instrument umsetzen, indem ich sage, KI-Agenten, das ist für uns der Weg zu gehen. Übrigens als Abgrenzung zu RPA, Robot Process Automation. Das steht jetzt nicht in der Modernisierungsagenda drin, RPA als Begriff. Das ist ganz interessant. Vor einigen Jahren hätte das da sicherlich noch drin gestanden. Und ich bezeichne RPA meistens so als ein bisschen, ja, etwas veraltete Technologie im Grunde genommen, weil ich brauche sie immer nur zum Retten von versäumter Digitalisierung. Also RPA ist, so, wenn man das werten darf an der Stelle, ja so ein bisschen eine Insignie einer vergangenen digitalen Transformation. Das hat man oft genutzt, um einfach den PC fernzusteuern, wenn ich keine Schnittstellen hatte und wirklich so klassische Masken, um in diesem Sprech einmal zu bleiben, eben mit Maus und Tastatur einfach steuern wollte. Das darf man jetzt nicht verwechseln mit dem, was die ganz modernen agentischen Systeme von Claude und OpenAI auch tun, denn die nutzen ja auch die Maus und die Tastatur, aber sie tun das anders. Sie tun das völlig autonom und bewegen sich in ihrer eigenen Infrastruktur, in ihrer Sandbox und darin erledigen sie eine Aufgabe. Bei RPA war es etwas anders. Da hatte man eher eine makroartige, also entweder programmatisch oder durch Aufzeichnungsfunktionen angelegte Strecke von Ereignissen, die durchaus auch mit einer gewissen Intelligenz oder regelbasiert abgearbeitet wurden. Aber das habe ich halt immer nur dann gebraucht, wenn mein Altsystem also gar nichts konnte und dieser Bot, der RPA-basiert war, der konnte auf jeden Fall eines nicht, der konnte nicht zwischen seinen verschiedenen Agenten irgendwie unterscheiden, sondern der hat unterm Strich hat er eine Strecke abgearbeitet und irgendwann kommt dann so ein RPA-Bot zu einem Endergebnis. Ich kann das dann auch noch orchestrieren, aber es bleibt halt relativ statisch. So, und agentische KI ist jetzt wirklich ein Quantensprung. Ja, das hat damit nichts mehr zu tun, sondern es ist eine neue Art, auch IT-Systeme in der Automatisierung und in der Prozessautomatisierung vor allen Dingen zu denken. Denn ich müsste jetzt hingehen und mir vorstellen, welche MCPs brauche ich denn als Bundesbehörde, welche MCPs brauche ich als Landesbehörde etc. Und die könnte ich intern zur Verfügung stellen und damit anderen Diensten Möglichkeit geben, diesen Dienst auszuführen, hiermit zu arbeiten. Es ist eine ganz andere Art, ja, und auch übrigens ein ganz anderer Tech-Stack. Ich brauche ganz andere Menschen dafür, wenn ich das umsetzen möchte. Also deshalb agentische KI, da haben wir jetzt beleuchtet, ja, das ist wirklich eine große Sache, sich das hier so mutig reinzuschreiben in die Modernisierungsagenda. Also alleine, wenn ich hier schon agentische KI-Systeme in die Suche eintippe, kommen gleich mehrere Stellen mit konkreten oder abstrakten Ideen, wo man das alles einsetzen könnte. Ich finde das tatsächlich einen guten Schritt, um hier zu zeigen, es geht wirklich weiter. Ja, vielleicht so abschließend hier von den reinen Tech-Begriffen, hier noch die Themen Data Governance und auch nachvollziehbare KI. Das kommt hier auch immer vor. Ja, Data Governance, wer hat denn hier überhaupt die Hand auf den Daten? Wo liegen diese Daten? Auch digitale Souveränität und Open Source werden hier ganz häufig genannt. Auch übrigens das Zendes, was ja hier im Podcast schon zweimal zu Gast war. Also es wird Wert darauf gelegt, hier digitale Souveränität nach Möglichkeit anzustreben. Und wenn man KI-Systeme nutzt, die auch nachvollziehbar zu machen. Ja, kommen wir zu einem anderen Thema, der IKFZ-App. Worum geht's? Man hat die Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder den Fahrzeugschein, wie man volkstümlich sagt, meistens irgendwo im Auto liegen. Und die Idee dieser IKFZ-App war jetzt wohl, dass man sagt, wir bieten die Möglichkeit, dass ich dieses Dokument in einer App hinterlege und als Zusatzfeature auch dort ablesen kann, wann die Hauptuntersuchung ist. Das war's. Die App hat laut Recherchen der SZ 8 Millionen Euro gekostet. Ich muss sagen, die hätte ich gut für meine Forschung und sicherlich etliche Doktorierende und vielleicht sogar den einen oder anderen Nvidia-Grafikchip sinnvoll einsetzen können. Okay, aber Spaß beiseite. Das ist deshalb so amüsant, weil natürlich diese IKFZ-App jetzt etwas macht. Wenn man das mal ein bisschen für sich analysiert, dann macht sie dasselbe, was wir eigentlich mit dem EUDI-Wallet machen wollen, nämlich einen staatlichen Baukasten dafür zu haben, dass ich ein Dokument da drin sicher ablegen kann. Punkt. Also mehr ist das erstmal nicht. Und leider habe ich jetzt auch noch fleißig recherchiert für diese Folge und noch geschaut, wie ist die Genese gewesen dieser App, wo kam das her, wieso und warum hat sich das denn so entwickelt. Also ich muss schon sagen, dass ich mich da ein bisschen schwer tue, den echten Mehrwert hier zu sehen. Ja, wir haben also verschiedene Ideen, wie man jetzt zukünftig in zum Beispiel Polizeikontrollen dann diese App vorzeigen kann. Und dann liest man auch gleich, na gut, die Polizeibehörden wurden da aber gar nicht drauf vorbereitet. Also gab keine Schulung dazu, wie kann ich zum Beispiel jetzt erkennen, ob das eine gefälschte App ist oder ich da gerade zum Beispiel nur einen Screenshot habe oder sowas. Ja, das liest man dazu, dass das im Prinzip auch fehlt als Maßnahme. Und dann gab es sogar noch eine Studie, und die würde ich tatsächlich sehr gerne einmal sehen, von der Bundesdruckerei, die diese App umgesetzt hat. Also man merke auf, eben nicht unser Digitalminister, sondern die Bundesdruckerei. Das ist öfter der Fall, aber deshalb denke ich mal einfach, dass das ein älteres Projekt ist, was dann jetzt einfach mal fertig gemacht wurde. Sie taucht übrigens auch nicht in der Modernisierungsagenda auf. Sondern wir haben jetzt hier einfach diese App und die zeigt mir dann nachher den Fahrzeugschein an und dann wurden 2500 Bürgerinnen und Bürger befragt, wie sie das fänden und die hätten alle gesagt, gut bis sehr gut. Da muss ich schon sagen, außer Technologieakzeptanzforschung, also da kann jetzt was nicht. Ja. Also entweder habe ich die falschen Leute gefragt oder womöglich wurde ich von Bots heimgesucht in der Umfrage. Vielleicht habe ich aber auch einfach die Studie schlecht gemacht. Denn wenn ich also eine Studie mache, wo rauskommt, die finden alle gut oder sehr gut und unterm Strich haben wir einen großen PDF-Reader für 8 Millionen Euro gebaut, dann weiß ich nicht, was die Menschen da gefragt wurden. Ja, also der Mehrwert soll sein, ich habe den Fahrzeugschein auf meinem Smartphone. Gleichzeitig raten die zuständigen Behörden aber, den papierhaften Fahrzeugschein auch dabei zu haben, weil es werden ja noch nicht alle Polizeibehörden entsprechend fortgebildet. Und wenn ich ins Ausland fahre, was auch zum Beispiel bei uns privat hier nahe der niederländischen Grenze oft mehrfach die Woche der Fall ist, dann muss ich da auch noch die Papierfassung dabei haben. Denn ich bin ja eben noch nicht in der europäisch einheitlichen oder wahrscheinlich von vielen europäischen Ländern genutzten EUDI-Wallet drin. Also das ist wieder so wirklich das Thema, wo man sieht, es ist extrem komplex, Staatsmodernisierung und Staatsdigitalisierung. Das ist ein Thema, wo unser neuer Minister sehr, sehr viel Arbeit hat, auch dieses Alignment hinzubekommen. Positiv bei dem Alignment und damit zu dem nächsten kleineren Thema. Wir hatten auch eine Kabinettssitzung und die hat dann letztlich dazu gedient, den konkreten Bürokratieabbau, der aus der Modernisierungsagenda heraus kommen soll umzusetzen und zu verabschieden. Und das ist einfach mal eine Positivmeldung. Das heißt, der Digitalminister hat im Prinzip einen Rundbrief geschrieben. Also was heißt im Prinzip? Man erfährt im Internet, dass es wirklich ein Brief ist, quasi in der interministeriellen Kommunikation. Ich weiß es nicht. Ein MCP wird es noch nicht sein. Und dann wird quasi abgefragt oder es wurde abgefragt, welche Bürokratieabbaumaßnahmen wollt ihr denn umsetzen? Bitte meldet euch dazu. Und tatsächlich war hier das Ziel, schon 25% Bürokratiekosten schon mal einzusparen, also roundabout 16 Milliarden Euro. Zum Beispiel durch Dinge, die mit Registermodernisierung, besserer Datennutzung, Digitalvielfalt zu tun haben. Also die typischen Instrumente aus der Digitalisierung, die man eben nutzen könnte, um zu entschlacken, um Kosten zu reduzieren. Das ist mal etwas Gutes, das kann man nachlesen, packe ich auch in die Shownotes. Das ist jetzt einfach mal da. So. Jetzt haben wir einmal das Technische betrachtet. Wir haben die rechtlichen Komponenten betrachtet. Ich habe versucht, so ein bisschen reinzubringen, dass wir wirklich in einer Welt unterwegs sind mit soziotechnischen Systemen. Das heißt also, wir sind hier niemals einfach nur auf einer Ebene, wo wir Technologie betrachten, sondern immer Gesellschaft und auch natürlich die rechtliche Struktur, in der wir leben. Mit der müssen wir arbeiten. Wie geht das Ganze jetzt weiter? Wir beobachten mal fleißig auch hin und wieder hier in diesem Podcast, wie die Verwaltungs- und Staatsmodernisierungsagenda denn genau umgesetzt wird. Übrigens entstehen daraus jede Menge Forschungsideen sicherlich. Eine Idee, die man hier mal als Forschungsimpuls droppen kann, ist das Thema Messbarkeit. Denn die verschiedenen Ziele in der Modernisierungsagenda sind in den einen Kapiteln sehr konkret. Da ist also von wirklich smarten Zielen die Rede, mit KPIs, mit Kennzahlen hinterlegt und Zeithorizonten und konkreten Schritten. Und dann gibt es andere, die sind noch sehr grob. Was echt spannend wäre, hier mal so eine Meta-Perspektive draufzuschmeißen, sich zu überlegen, wie kann man das messen, vielleicht sogar automatisiert, nur durch das Monitoring von Repositories könnte ich mir zum Beispiel das vorstellen und anderen Initiativen und da mal einen praxisnahen Beitrag schon mal in der Forschung aufzusetzen. Ja, das ist also hier so ein bisschen der Ausblick und der Forschungsimpuls von meiner Seite. Ich fand es jetzt schon mal sehr interessant, hier in die Modernisierungsagenda, den Kabinettsbeschluss und in die flankierenden Themen und auch ganz aktuell IKFZ einzutauchen. Und damit übergebe ich jetzt an das studentische Team. Die haben das folgendermaßen gemacht. Die haben für sich aufbereitet, wirklich in kleinen Gruppen, in großen Gruppen und wieder in Plenumsdiskussionen, was die Modernisierungsagenda unter der Haube tatsächlich liefert. Wir schauen dann natürlich in der Verwaltungsinformatik aus dieser gerade genannten soziotechnischen Perspektive drauf. Das heißt also so ein bisschen auch mit juristischer Prägung. Ich jetzt nicht, aber meine Studierenden haben halt auch viele Rechtsvorlesungen. Dann auf der anderen Seite natürlich die technische Perspektive. Und was natürlich dabei auch schön ist, unsere Studierenden sind halt in Behörden schon eingestellt und zum großen Teil auch schon verbeamtet auf Probe. Das heißt, die schauen aus einer Perspektive auch aus der Verwaltung und gleichzeitig eben nicht aus der Verwaltung, denn sie sind ja noch im Studium und noch ganz neu in diesen Themen drin. Das heißt, das macht einfach, glaube ich, da auch Spaß, sich in diesem frischen Modus mit einem frischen, wachen Geist da drauf zu setzen auf so ein Thema. Ja, und eine Gruppe hat anonymisiert sich so eine fiktive Interviewsituation zwischen verschiedenen Rollen überlegt. Die stellen sich gleich auch selber vor. Und damit übergebe ich jetzt an das studentische Team und ihre Podcast-Erweiterung für diesen Forschungsimpuls.
Herzlich willkommen bei Digital Turbo für Deutschland. Heute sprechen wir über die Modernisierungsagenda der Bundesregierung, die unter dem Motto steht, für ein schnelles, digitales und handlungsfähiges Deutschland. Wir wollen herausfinden, wie der Staat einfacher, digitaler und erfolgreicher werden soll. Dazu begrüße ich Frau Lena Weber, die politische Zielsetzung vertritt, und Frau Kira Schmidt, die Expertin für die technologische Umsetzung ist. Herzlich willkommen.
Dankeschön, hallo.
Hallo.
Segment 1, die politische Vision und die Bürgerzentrierung.
Frau Weber, die Bundesregierung ist angetreten, um Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Staates zu stärken. Was ist die Kernbotschaft für Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft?
Unsere Vision ist klar. Wir wollen ein schnelles, digitales und handlungsfähiges Deutschland. Das bedeutet, der Staat muss zügiger entscheiden, verlässlicher liefern und Vertrauen stärken. Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen stehen dabei im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir wollen, dass der Staat als kompetenter und kooperativer Ermöglicher wahrgenommen wird.
Dabei ist der spürbare Bürokratierückbau eines der zentralen Handlungsfelder. Wie messen Sie diesen Erfolg?
Wir haben hier sehr konkrete messbare Zielvorgaben. Bis zum Ende der Legislaturperiode streben wir eine Reduzierung der Bürokratiekosten um 25% an. Das sind so rund 16 Milliarden Euro. Gleichzeitig wollen wir den Erfüllungsaufwand um 10 Milliarden Euro senken. Das ist Wirtschafts- und Demokratieförderung zugleich. Wir erreichen das durch vereinfachte, lösungsorientierte und unbürokratische Ansätze, zum Beispiel durch die Erhöhung von Schwellenwerten und Genehmigungsfiktionen. Auch auf EU-Ebene fordern wir mehr Ambition, etwa die Einführung einer One-In-Two-Out-Regelung.
Vielen Dank. Würden Sie uns noch ein Beispiel für ein Modernisierungsprojekt nennen, das diese spürbare Wirkung erzielt?
Ja klar, gerne. Nehmen wir zum Beispiel die 24-Stunden-Gründung. Das Ziel ist es nämlich, die Gründung von Unternehmen innerhalb von 24 Stunden zu ermöglichen. Das wird dann durch ein zentrales Webportal mit Once-Only-Funktion realisiert. Wir vereinheitlichen dabei die aktuell ungefähr 6.000 Prozessvarianten auf kommunaler Ebene zu einem einzigen gültigen Prozess für ganz Deutschland. Ein weiteres wichtiges Projekt ist der Bauturbo, der den Planungszeitraum für den Wohnungsbau nämlich massiv verkürzt und Bauen damit echt schneller und bezahlbarer macht.
Segment 2. Die technologische Grundlage, D-Stack und Infrastruktur.
Frau Schmidt, all diese ambitionierten Ziele erfordern eine massive IT-Grundlage. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten technologischen Baustellen, die jetzt angegangen werden?
Der Schlüssel liegt in der Implementierung des Deutschland-Stacks, auch kurz D-Stack genannt. Dies ist die technisch sichere, interoperable und souveräne Technologieplattform zur Digitalisierung der gesamten Verwaltung. Organisatorisch ist es eine zukunftsfähig gestaltete Infrastruktur. Das Prinzip ist klar. Wir legen technische Standards fest, bauen modulare Bausteine und stellen Basiskomponenten wie die digitale Legitimation, die Bezahlfunktion und das Once-Only-Prinzip bereit.
Das klingt ja schon sehr aufschlussreich, aber was bedeutet das eigentlich konkret für die Verwaltungsinfrastruktur?
Konkret bedeutet das Konsolidierung und Standardisierung. Wir intensivieren die Konsolidierung der Rechenzentren, IT-Dienste und Netze des Bundes. Ziel ist die Realisierung einer nutzbaren deutschen Verwaltungscloud, die wir dann mit DVC abkürzen würden, die standardisierte Containerumgebung Identity Access Management umfasst. Wir wollen auch eine digital souveräne Alternative zu proprietären IT-Arbeitsplätzen schaffen, Unabhängigkeiten zu mindern. Um Redundanzen zu vermeiden und Standards durchzusetzen, erhält das BMDS außerdem einen Zustimmungsvorbehalt für alle wesentlichen IT-Ausgaben der unmittelbaren Bundesverwaltung.
Im Handlungsfeld 5 geht es auch um die Ende-zu-Ende-Digitalisierung oder kurz E2E bis Ende 2029. Wie wird das technisch umgesetzt?
Dafür müssen wir die Verwaltungsprozesse optimieren, bündeln und einheitlich digitalisieren. Wir stellen eine Low-Code-Plattform zur Beschleunigung der Digitalisierung bereit. Wir setzen darauf, wo immer möglich, zu automatisieren. Um die Prozesse zu standardisieren und zu optimieren, wird ein Prozess-Repository erstellt. Wir wollen Software- und KI-Anwendungen zentral entwickeln und beschaffen.
Segment 3. Innovation, KI und die neue Rechtsetzung.
Ein sehr futuristisches Konzept dabei ist Law as Code. Frau Weber, was verspricht sich die Politik in diesem Ansatz im Handlungsfeld 2?
Naja, das Ziel ist es erstmal, das Recht durch digitale Technologien zukunftsfähig zu machen. Wir wollen da nur notwendige, einfache und zielgerichtete und wirksame Regelungen schaffen. Law as Code eröffnet den Weg für eine digital integrierte Rechtsetzung, bei der ist das Recht dann selber vom Entwurf bis zum Vollzug komplett digital.
Vielen Dank, Frau Weber. Frau Schmidt, was sagen Sie dazu? Wie sieht das Ganze technisch aus?
Da geht es darum, Rechtsregeln visuell abzubilden und in ausführbaren Code zu übersetzen. Die sogenannte Rule-Mapping-Methode. Der resultierende Code, der neben dem rechtsverbindlichen natursprachlichen Text existiert, wird den Adressaten als Open-Source-Bibliothek zur Verfügung gestellt. Dies erfordert den Einsatz KI-gestützter Werkzeuge, die die Struktur bestehender Regulierung analysieren und widerspruchsfreie Modifikationen von Entscheidungs- und Prozesslogiken bei Rechtsänderungen erlauben.
Okay, wie im Handlungsfeld 5 beschrieben, spielt KI also auch direkt im Verwaltungsalltag eine Rolle.
Ganz genau. Um KI umfassend nutzen zu können, müssen wir die Rechtsgrundlage anpassen, etwa durch die Überarbeitung von § 35a Verwaltungsverfahrensgesetz, um den Erlass vollautomatisierter Verwaltungsakte zu ermöglichen. Praktische Beispiele sind die KI-Unterstützung im Visumverfahren und das agentische KI-System Kiras für die Umweltverwaltung, das Mitarbeitende bei Recherche- und Analysearbeiten entlastet. All dies basiert auf einer priorisierten Datenbasis und der Bereitstellung einer ressortübergreifend verfügbaren und technisch souveränen DevOps-Plattform.
Segment 4. Das Personal als Transformationsträger.
Kommen wir zum Handlungsfeld 4. Personal. Frau Weber, die Agenda sieht eine Reduzierung des Personalbestands um 8% und eine Senkung der Sachkosten um 10% vor. Wie passt das zur Notwendigkeit neuer spezialisierter Kompetenzen?
Die Effizienzoffensive ist notwendig, um eine Modernisierungsrendite zu erwirtschaften, die zur Haushaltskonsolidierung beiträgt. Wir müssen mit weniger Personal gute Arbeit leisten. Das gelingt aber nur, indem wir Prozesse optimieren, Bürokratie abbauen und die frei werdenden Kapazitäten gezielt in priorisierte Aufgaben überführen. Wir steigern dabei die Attraktivität des öffentlichen Dienstes durch die Modernisierung des Dienstrechts, etwa durch die Novellierung der Bundeslaufbahnverordnung zur Erweiterung der Zugangsmöglichkeiten. Zudem wird die Besoldung des Bundes grundlegend modernisiert und weiterentwickelt, um das Leistungsprinzip zu stärken.
Okay, das klingt ja schon, als würde es etwas technischer werden. Frau Schmidt, welche Kompetenzen müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend dringend aufbauen?
Dafür sind Kompetenzen in Digitalisierung, Datenanalytik und Visualisierung und nutzerzentrierte Gestaltung von Service zentral. Wir müssen ein bedarfsorientiertes Trainingsprogramm für Projekt-Digital-Management-Skills bereitstellen und agile Arbeitsweisen fördern. Gleichzeitig unterstützen wir die Personalgewinnung aktiv. Wir wollen die Bewerberzahlen, insbesondere für die Studiengänge wie Digital Administration and Cybersecurity, an der Hochschule Bund steigern.
Vielen Dank Ihnen beiden für diese Einblicke. Die Modernisierungsagenda ist ein lebendes Dokument, das tiefgreifende Strukturreformen anstößt. Die Umsetzung erfolgt modular und iterativ in Zyklen, wobei der konkrete Mehrwert für die Adressaten die höchste Priorität hat.
Dankeschön, tschüss.
Vielen Dank, dass Sie uns angehört haben. Tschüss.
Das war's für diese Woche. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und lasst uns gern eine positive Bewertung da. Das hilft uns enorm weiter. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt neugierig und positiv.